Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, Rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Bleu Blanc Rugby, dem deutschsprachigen Podcast über französischen Vereinsrugby. Und mal wieder, und man wird es nicht leid, jedes Mal zu wiederholen, ein wildes Wochenende in Frankreich auf und abseits des Platzes. Es fing mal wieder in Biarritz an, wo auch sonst. Wir reden ja nicht genug über diesen Verein. Wir hatten ja auch in diesem Podcast über das Thema Verkauf des BO geredet und das Kapitel schon geschlossen nach den Aussagen von Monsieur Fontenot, dem Präsident von Agen, der ja eigentlich oder ein Verein, dessen Anteile ja eigentlich an die Familie Gave und ihre ausführende Hand Jean-Baptiste Algiger gehen sollten, aber er verkündet hat, nein, man habe keinen Käufer gefunden. Die Gespräche mit der Gruppe um, ich habe seinen Vornamen vergessen, Detré in jedem Fall, seien nicht erfolgreich gewesen. Und nachdem unter anderem Rugby Rama und also Eurosport und Media Olympique und L'Equipe darüber berichtet hatten, gingen dann am Freitag Klageschriften beim BO ein. Man hätte das die Verschwiegenheitsklausel gebrochen und entsprechend würde man jetzt den Verein verklagen. Und gestern dann die offizielle Verkündung, dass der Verein in den kommenden, was heißt offizielle Verkündung, die Nachricht, die, oder ich sag mal, der Punkt, wo man sagt, okay, es ist nicht offiziell, aber es ist offiziell, dass der Verein in den kommenden Tagen an die Familie Detré für 3 Millionen Euro verkauft werden soll. Also man kann jetzt natürlich von außen nur spekulieren, ob diese Anklageschriften vielleicht doch nur genutzt wurden, um den Preis noch ein kleines bisschen zu senken. Nur mal zum Vergleich, es gibt viele aktuelle, sagen wir mal, Summen, die so kursieren. Anfang der Saison hat Ian Osborne 15 Millionen Euro für 33% des CA Brief bezahlt. Nur mal so als Vergleichswert. Jetzt ist es natürlich schon so, dass wer auch immer in Biarritz ankommt, ein mittelschweres Dumpsterfire vorfindet, wie man so schön sagt. Ein ohnehin schon unausgegorener und dezimierter Kader, der zur kommenden Saison schon stark abgespeckt wurde. Also die Abgänge sind fast so lang wie die von, die Liste der Abgänge ist fast so lang wie die von Clermont. Die Beziehungen zwischen der Amateursparte bzw. der Nachwuchssparte und den Profis, nennen wir es mal zerrüttet, kann man das so sagen, fühlt sich wie eine mittelschwere Untertreibung an. Ein zerfallendes Stadion und Trainingsgelände, das dringend renoviert werden müssen, soweit stimme ich Herrn Aldiger ja durchaus zu. Ich denke nur nicht, dass es die öffentliche Hand machen sollte und entsprechend wäre das eine Aufgabe für eine neue Investorengruppe. Da kommen also viele Kosten und viele Probleme auf diese Leute zu. Es ist natürlich zum jetzigen Zeitpunkt, wahrscheinlich wird es offiziell eine halbe Stunde, nachdem ich den Podcast hochgeladen habe. Das wäre sehr typisch, aber ja, das ist Entwicklung Nummer 1. Entwicklung Nummer 2. Es gibt einen neuen Aktionär und Investor und damit Präsidenten auch bei Bourg-en-Bresse. Dominique Louis, ein lokaler Unternehmer, der 387 reichste Mann in Frankreich oder reichste Mensch in Frankreich. Platz 387 heiß umkämpft. Ich muss ganz offen sagen, ich habe wenig Ahnung, wie sich das über... Es ist sehr schwer zu sagen, was das letzten Endes in Summe bedeutet. Ich gehe mal davon aus, dass es keine Summen sind, die sie zum neuen Stade Toulousain machen werden. Will ich jetzt mal stark von ausgehen. Ich sag mal... In der finanziellen Konkurrenz in den ersten drei Ligen gibt es schon einige sehr finanzkräftige Leute. Ob es nun Moed Altrat ist, der, wie ich jetzt rausgefunden habe, auf Platz 29 der Liste der reichsten Franzosen liegt. aber auch ein Jackie Lorenzetti, der Eigentümer und Investor von Racing ist, ist nicht unbedingt ein finanzielles Leichtgewicht, genauso wenig wie Bernard Lemaitre in Toulon oder natürlich Hans-Peter Wild von Stade Français. Die sind natürlich finanziell nochmal in ganz anderen Sphären, vor allem Wild im Vergleich zu den anderen, aber gut. Es ist eine Neuigkeit. Es wird dem Verein sicherlich, ich sag mal, der Verein hat ja ein enormes Potenzial. Eine sehr, sehr loyale Fanbase in einer Stadt, die Profisport durchaus kann und kennt. Der Bourg-en-Bresse-Péronas, der Fußballverein, haben mehrere Jahre in der Ligue 2 gespielt. Der Basketballverein war bei den, Frauen in jedem Fall schon mehrfach französischer Meister. Nachgucken muss ich mich da korrigieren. Das sind die Männer, die französischer Meister geworden sind im Basketball. Ich meine auch, dass hier im Handball nicht so schlecht sind, aber das kann ich nicht mit Sicherheit sagen. In jedem Fall ist es ein Sport, eine Stadt, die Sport kann und auch Profisport kann, trotz der vergleichsweise kleinen Größe. Und mit einem doch insgesamt enormen Maß an Stabilität, und ich kann mir durchaus vorstellen, dass das Geld ihnen zumindest hilft, sich endlich mal in der zweiten Liga festzusetzen. Das ist ja aktuell so ein bisschen die Krux an der ganzen Sache. Machen wir weiter. Wir sind noch nicht durch mit den News und ich kann nicht alles erwähnen, aber zumindest die wichtigen Dinge probieren wir einfach mal ein bisschen halb durchzukriegen. Patrice Arletta, Coach, oder sag mal, jetzt sowieso schon noch Halbcoach von Perpignan, der ja viele seiner Aufgaben an David Marti abgegeben hat, wird sich kommende Saison komplett zurückziehen. Sie haben einen durchaus namhaften Ersatz gefunden, Franck Azema, französischer Meister als Trainer, und zwar mit Clermont natürlich, aber auch mit Perpignan tatsächlich. 2009 war er Hintermannschaftscoach, als sie ihren letzten Brunus geholt haben. 3 Jahre vor Ende seines Vertrags verlässt er Toulon, also schon wieder etwas überraschend. Man darf gespannt sein. Man darf gespannt sein, wie es da weitergeht. Aber es ist natürlich schon eine sehr namhafte Verpflichtung, die sie da holen. Eine Wunschlösung. Ich sag mal, ich denke schon, dass es natürlich ein Franck Azema, nicht nur, dass er jemand ist, der bei den Fans gut ankommt, ob es nun Clermont war oder jetzt auch in Toulon, kommt er durchaus gut an. Er hat ein großes Maß an Erfahrung. Er kommt aus der Region. Heißt also, die Verbundenheit zum Club und die Glaubwürdigkeit sind einfach da, ne? Und das kann schon gut funktionieren. Jetzt müssen sie die Klasse natürlich erstmal halten. Das ist sicherlich ein Faktor, aber ich denke schon, dass sie da ganz gute Karten haben. Brief gab es einen Zwischenfall. Da wurden auf den Tribünen während des Spiels gegen Po 2 Menschen verletzt. Ein Konflikt ausgelöst durch einen Feuerwerkskörper, der eine Person verletzt hat. Und in der darauf folgenden, sagen wir mal, Schlägerei wurde eine weitere Person verletzt. Noch ein bisschen unklar, wer da wirklich involviert und schuldig ist, aber das ist ja auch eher eine Sache für die Polizei als für diesen Podcast. Clermont brennt mal wieder die Hütte, sehr großes Hin und Her und Wirrung, und man wird wohl den halben Kader aussortieren. Der ein oder andere Spieler hat sich schon sehr öffentlich geäußert, wie sehr das Management sie in ihrer oder aus ihrer Sicht versagt. Aktuell ja, schwierig, aber es gibt durchaus den einen oder anderen Verein, der davon profitiert. Jacques Dibergien kehrt zurück nach Bayonne. Das ist sicherlich kein kleiner Coup von einem Verein, der aktuell wirklich sehr viel richtig macht. Ein sehr solides Transferfenster, wenn man so schön sagen kann, dass sie für die Saison vorbereiten. Toulouse steht als erstes Playoff-Team fest, offiziell, trotz der Niederlage in Paris. Allerdings das sicherlich keine Überraschung, 3 Spieltage vor Ende. Ist ihnen das nicht mehr zu nehmen. Kommen wir zum, vergesse bestimmt irgendwas. Es ist, war ein wildes Wochenende. Oh ja, wo wir bei Clermont sind. Oh, ein Highlight. Dylan Armitage. Letzte Woche Montag hatte ja Toulon seine Hall of Fame-Zeremonie, seine erste. Und irgendwie ist das komplett an mir vorbeigegangen, dass da ein schwerwiegender diplomatischer Zwischenfall vorgefallen ist. Prinz Albert und Prinzess, was weiß ich, Diane, Anna, keine Ahnung, vor königlichen Hoheiten Dylan Armitage sich etwas ausfallend geäußert. Seiner Meinung nach seien nämlich immer noch alle Fans von Clermont Bastarde, weil sie ihn immer noch ausgepfiffen haben, weil er ja im Finale 2013, Champions Cup Finale, da haben sie ja, das haben sie ihren ersten Titel geholt, gegen Clermont und Dublin. Und da gab es diese eine Szene, wo Dylan Armitage auf dem Weg war, in der Ecke einen Versuch zu legen und da ein bisschen, ne, geprahlt hat, mit dem Finger gezeigt auf den Gegenspieler, der ihn nicht mehr tackeln kann. Und ja, daraufhin wurde er in Clermont mal ausgebuht. Und das hat er jetzt zum Anlass genommen, um die Clermont-Fans in der Gesamtheit als Bastarde zu bezeichnen. Was in Clermont nachvollziehbarerweise, muss man natürlich sagen, nur so mittelgut angekommen ist. Es gab Pressemitteilungen auf beiden Seiten, Statements auf beiden Seiten. Ja, ist schwierig. Finde ich irgendwo witzig, weil es ist nicht witzig. Aber wenn man so vergleicht von den beiden Brüdern, wir erinnern uns, dass Stephen Armitage nur in Biarritz gelandet ist, weil er kein Visa für die USA bekommen ist, weil er wegen Vergewaltigung verurteilt wurde. Und das war keine Nachricht wert. Irgendwo, ja, es war eine Randnotiz, ne, aber weder in Biarritz noch in Nizza, wo er jetzt ist, hat es irgendjemanden gestört. Aber Dylan Armitage bezeichnet andere Fans als Bastarde, das ist über Tage auf den Titelseiten. Naja, nicht Titelseiten, aber ich finde, dieser Mann hat einfach ein unglaubliches Talent dafür, Leute gegen sich aufzubringen. Da hat sich mit Leuten auf der Tribüne angelegt und der hat ein Talent dafür, die Leute gegen sich aufzubringen. Sehr liebenswürdiger Mensch wurde mir nahegelegt damals, wir hatten als Ehrengast, ich sag mal in Anführungszeichen Ehrengast, war der damalige Präsident von London Irish zu Gast, weil mein Chef überlegt hatte, vielleicht London Irish zu kaufen. Und zu kaufen ist natürlich ein großes Wort, weil der Verein damals wie heute zu verschenken ist. Und das ist kein Witz, keine Übertreibung, keine abwertige oder abwertende Formulierung. Der Verein war zu verschenken. Sie wollten den Verein loswerden und haben niemanden gefunden. Für kein Geld der Welt wollte jemand diesen Verein haben. Auch mein damaliger Chef dann letzten Endes nicht, weil finanziell das so eine Katastrophe war. Und man letzten Endes ist ja aktuell, steht ja schon wieder im Raum, dass sie anscheinend insolvent sind. Wäre ja keine, oder ich sag mal, diese Artikel haben mich null überrascht, weil ich halt diesen Einblick in die Finanzlage des Vereins hatte und ich mir zu keinem Zeitpunkt vorstellen konnte, dass sich das so sehr verbessert hat. Ich kann mir auch nicht vorstellen, dass die Stadionmiete in Brentford so viel günstiger ist als die im Madejski. Und es ist jetzt auch nicht so, als wären die Zuschauerzahlen so stark nach oben gegangen. Von daher alles nicht so überraschend. Aber gut, anderes Thema. Anderes Thema. Ja, aber der anscheinend gut befreundet mit der Familie Armitage ist und ja, sehr, sehr nette Leute anscheinend privat, aber sie bringen es irgendwie nicht an die Oberfläche. Fällt ihnen sehr schwer, das öffentlich zu zeigen. Naja, Clermont selbst, kann man das so formulieren, hatten auch Schwierigkeiten, Dinge zu zeigen, haben den Spieltag geöffnet in La Rochelle, ein Spiel, das sie dem sich durchaus immer mal wieder gut geschlagen haben. Ich kann mich erinnern, dass sie mal 44-4 oder so in La Rochelle gewonnen haben. 44-4 kann nicht funktionieren, aber 44-5 oder 54-7 oder so. Zweimal hintereinander zum Saisonauftakt in La Rochelle gespielt und beide Spiele hoch gewonnen. Entsprechend von Seiten von La Rochelle, der immer noch so ein kleines bisschen Antipathie da, haben losgelegt wie die Feuerwehr, 19-0, nach der Halbzeit dann die Junot-Show, Baptiste Junot, der junge Neuner von Clermont, der entscheidend an zwei Versuchen beteiligt war, an einem Versuch beteiligt war, wo Clermont schon eigentlich das Spiel verloren hatten. Jules Plisson, der noch zwei Penalties gekickt hat, wo der Kommentator noch meinte, ja, Jules Plisson, der kennt dieses Stadion ja wie seine Westentasche, der kennt jeden einzelnen Grashalm. Ja, das kann ich mir sogar vorstellen, weil er wahrscheinlich mehr Zeit mit den Gärtnern verbracht hat als mit dem Team. Viel gespielt hat er ja nicht in La Rochelle, nach seinem ursprünglichen Wechsel von Paris weg, hatte er nicht unbedingt das Vertrauen der Trainer und aus gutem Grund, wie wir in Clermont sehen. Er ist zwar erst in der zweiten Halbzeit gekommen, aber das war, ich meine, auch von La Rochelle eine insgesamt unpräzise Partie, aber von Clermont war das wirklich harmlos auf jeder Ebene. Da ist wirklich wenig bis nichts bei rumgekommen, muss man sagen. entsprechen diese 26-13 fast zu wenig, als es wie es ist. Da wäre mehr drin gewesen für La Rochelle, sagen wir es mal so. Die das Essentielle gemacht haben und sicherlich sich auch vor dem Spiel gegen Exeter jetzt am Wochenende auch ein kleines, nicht alles gezeigt haben, sich ein kleines bisschen zurückgenommen haben, sicherlich, aber da wäre mehr drin gewesen. Bayonne hat, apropos Dinge, wo mehr drin gewesen wäre, 33-30 gegen Montpellier gewonnen. Sie haben früher eine hohe Führung ausgebaut und dann in den letzten 10 Minuten nochmal oder 15 Minuten Montpellier nochmal auf dieses 30-30 rankommen lassen. Bevor dann Camille Lopez mit einem Dropgoal in der 75. Minute nochmal das Ding gerade so gerettet hat. Das hätte aber nicht so knapp sein müssen. Gut, jetzt hat Montpellier einen Punkt gewonnen, aber ich denke mal 3 Spieltage vor Ende mit 7 Punkten Rückstand auf Platz 6, denke ich mal, dass Montpellier sich aus dem Playoff-Rennen verabschieden kann. Muss vielmehr. Ich denke, das dürfte so eine kleine Vorentscheidung gewesen sein. Brive Po, 22-17, Kellerduell. Brive hält die Hoffnung so ein kleines bisschen am Leben. Nachdem sie die Woche davor gegen Paris noch dieses 14-0 verspielt haben, haben sie jetzt 19-0 geführt und das nur fast verspielt. Fortschritt. Ja, Zach Henry hatte die Chance, noch irgendwo aus einer relativ einfachen Position kurz vor Ende ein Penalty rüber zu kicken, was ihn zu 2019 gebracht hätte, oder was Po zu 2019 gebracht hätte, aber aus relativ einfacher Position hatte den Kick gegen die Stange gesetzt und Brief konnte dann den Ball rauskicken aus der eigenen 22 und aus den daraus folgenden Lineout dann ein Penalty holen, das dann zu diesem 22-17 gebracht hat. Oscar Rixen, muss man vielleicht der Vollständigkeit dazu sagen, hat noch nicht gespielt. Ein paar Tage vor Spiel stand es noch nicht so ganz fest. Entweder er oder Safra auf der Bank. Auch noch nicht ganz wieder fit anscheinend. Aber ich denke mal, dass wir ihn dann übernächste Woche, jetzt erstmal dieses eine Wochenende Pause für die europäischen Spieltage. Und ich denke mal, danach werden wir ihn dann wieder sehen. Danach wird er wahrscheinlich wieder auf dem Feld sein. Dann geht's auswärts nach Montpellier. Ist keine kleine Herausforderung, aber ich sag's mal so, sie haben's Perpignan viel einfacher gemacht. Ja, aber es sind trotzdem noch 11 Punkte Rückstand bei 12 bis 15 Punkten, die noch zu holen sind. Ich will jetzt nicht sagen, dass es eng ist. Aber ich sag mal, auch auf Perpignan haben sie 8 Punkte Rückstand. Ist nicht so viel einfacher. Es ist alles möglich. Sie können, der Relegationsplatz ist in der Theorie absolut drin, aber einfach wird's nicht. Und man muss fast sagen, dass Perpignan, die sicherlich keinen einfachen Spielplan haben, aber doch einen leicht vorteilhaften Spielplan haben. Ich sag mal, sie brauchen nur noch einen Sieg. Und vorausgesetzt, Toulouse qualifizieren sich fürs Finale. Fällt das genau in die Woche nach dem Duell in Perpignan? Wenn sie es so machen wie jetzt in Paris, und das kann ich mir durchaus vorstellen, werden sie rotieren, weil einen Halbfinalplatz haben sie relativ sicher. Also es würde mir schwer, ich finde es schwer zu glauben, dass sie den noch verlieren. Kann ich mir dann vorstellen, dass sie in Perpignan rotieren. Und so heimstark wie die Katalanen jetzt in den letzten Wochen waren, könnte das vorteilhaft sein. Brief auf der anderen Seite, ja, spielen in Montpellier, zu Hause gegen Castres und auswärts in Toulouse auf dem letzten Spieltag. Da haben sie auch schon mal 67-5 verloren. Auf dem letzten Spieltag. Wie dem auch sei, muss man schauen. Für Po ist es natürlich bitter, dass sie jetzt nochmal so reinrutschen. Der Relegationsplatz ist eine reale Gefahr. Jetzt habe ich natürlich nicht geguckt, wie der Kalender für Po aussieht, aber dieser Puffer auf Perpignan ist schon, 3 Punkte ist jetzt nicht so viel. Das ist absolut realistisch in 3 Spielen, dass sie den verlieren. Wie gesagt, Perpignan ist wirklich gut drauf. Po spielt zu Hause gegen Castres. Da werden sie sicherlich punkten. Aber ob sie bei Bordeaux punkten, vielleicht zu Hause gegen Montpellier. Oh Gott, sie spielen auf dem letzten Spieltag wieder gegen Montpellier. Das hatten wir vor zwei Jahren hatten wir das doch. Oder vorletzte Saison. Da hat Po doch auf dem letzten Spieltag gegen Montpellier gespielt. Brauchten Punkte, um nicht in die Relegation zu müssen. Wo dann Bayonne in die Relegation gerutscht ist, wo sie auf die 80. Minute noch auf einen wilden Versuch von ihrem zweite Reihe Stürmer auf dem Flügel noch den Sieg geholt haben. Ach, na, wild. Ja, gut. Naja, das passiert, wenn man die gleiche Mannschaft immer nur hat. Castres-Toulon, 31-18, muss man, glaube ich, wenig drüber sagen. Der CO wieder in der Spur, Toulon zu inkonstant wie immer. Was ist, ja gut, das ist vielleicht die einzige Konstanz, die es in Toulon gibt, dass sie zu inkonstant sind. Aber ja, haben sich schwer getan gegen diese Defensive von Castres, die dann mit Einzeltalenten wie Arata, wie Butitu, dann eben auch diese Versuche rausholen, was dann dieses Ergebnis sicherlich ein bisschen erhöht hat, aber in der Summe absolut, absolut verdient. Perpignan hat 30-21 gegen Racing gewonnen. Muss man sagen, dass Perpignan das auch absolut verdient gewonnen hat. Sehr offensiver Rugby, den sie gespielt haben, wo sie sich eigentlich dann meinen, ja, wir haben uns eigentlich gesagt, wir sollten jetzt mal ein bisschen vorsichtiger sein, wir werfen hier diese Bälle so rum und wer weiß, was alles passieren kann. Und stattdessen haben sie dann nochmal ein Ding draufgesetzt und wilde, spektakuläre Versuche gelegt. Racing, die ja, vernichtendes Urteil eigentlich nach dem Spiel von der Presse, wo es dann hieß, ja, sie haben nicht die Klappe und nicht die Eier, um es in die Playoff zu schaffen. Ja, Mentalität scheint da so ein bisschen, oder wird ihnen da vorgeworfen, dass ihnen da die Mentalität fehlt, und es fällt mir schwer zu widersprechen. Das ist immer so eine einfache Erklärung, aber das ist hier auch eher ein Stammtisch-Podcast und kein Taktik-Podcast. Von daher ist es vielleicht auch okay. Ich find's ein bisschen schwierig, ne? Racing, seit sie 2009 wieder aufgestiegen sind in die erste Liga, haben sie sich jedes Jahr für die Playoffs qualifiziert. Das steht dieses Jahr tatsächlich auf der Klippe. Punktgleich mit Lyon. Ein Punkt hinter Toulon, zwei Punkte hinter Bordeaux. Es ist absolut drin, ne? Also, möchten sie jetzt nicht in die Verdammnis reden, aber der Verein hat Probleme. Und diese Mannschaft hat Probleme. Und es ist eine Übergangssaison mit Stuart Lancaster, der nächstes Jahr kommt. Aber das kann eben halt auch nur bedingt eine Entschuldigung sein. Topspiel, wer hätte es gedacht? Stade Français, Stade Toulousain. Stade Français, Stade Toulousain. Das Classico, Le Classique. Finde ich immer ein bisschen schwierig als Formulierung. Es ist ja heutzutage alles ein Klassiko. Aber das Nord-Süd-Duell oder der Nord-Süd-Gipfel, Capital contre Capitol, wie man so schön sagt, Croissant gegen Schokolatin. Das erste Mal seit 2015, dass es ausverkauft ist. Es gab dazwischen ein, zwei Spiele, wo alle Tickets, die im Verkauf standen, weg waren, aber eben halt ganze Tribünensektionen abgesperrt waren. Dieses Mal tatsächlich fast diese 20.000 Leute im Stadion. Seit 2015 das erste Mal, also seit 8 Jahren das erste Mal ausverkauft. Eigentlich auch bitter. Aber ja, es ist halt auch irgendwo ein Zeichen. Stade Français stehen gut da, Toulouse steht gut da. Das mobilisiert dann irgendwo. Es ist tatsächlich mal wieder das, was man irgendwo vor 20 Jahren hatte, nämlich ein Topspiel. Aber naja, es ist wie es ist, ne? Schade ein bisschen, dass Toulouse sehr stark rotiert haben vor dem Spiel gegen Leinster nächste Woche. Man kann ja sagen, dass es Leinster ähnlich gemacht haben. Ich meine, Leinster hat wie hoch? 68,5 oder 75 oder so. Das ist tatsächlich, guck's mal nochmal nach, weil das war ja wirklich ein absolut wildes Ergebnis, was da im Raum stand. 62,7, so rum. Immer noch eine Klatsche, würde ich sagen. Gucken wir mal der Vollständigkeit halber, wie Exeter gespielt hat. Dann haben wir alle Teams durch. Exeter haben 22-21 gegen Bristol gewonnen. Das ist schon wild. Leinster und Toulouse, die beide rotieren. Weil ich sagen muss, dass es bei Leinster auch einfach Sinn ergibt. Du hast ein Heimspiel, hast ein Champions Cup Halbfinale in Dublin. Da schickst du nicht deine erste Mannschaft das Wochenende vorher nach Südafrika. Das ist Unsinn. Es ist Unsinn. Natürlich machst du das nicht. Von daher kann ich da nie einen Vorwurf machen. Exeter und La Rochelle, beide mit diesen knappen Ergebnissen. Tja, muss man schauen. Wird ja wahrscheinlich wieder auf Modern Sports TV übertragen, gehe ich mal von aus. Ne? Falls man das gucken möchte. Bordeaux, Lyon zum letzten Spielsonntagabend. 23-9 Bordeaux, die sich lange schwer getan haben, in der zweiten Halbzeit dann die Gäste niedergerungen haben, aber ohne wirklich zu überzeugen. Prognose, sie kommen in die Playoffs und scheitern in der ersten Runde. Das wäre jetzt so meine Prognose. Ich denke, dass sie schaffen, aber es wäre wichtig genug, damit sie spielen sie nächste Saison Champions Cup. Das wäre ja schon eigentlich fast alles, was sie sich auch hoffen können. Übergangssaison. Naja. Wir hören uns nächste Woche in jedem Fall wieder. Dann einige Dinge, auf die wir uns freuen können dieses Wochenende und über die wir dann nächste Woche reden können. Neben den Champions Cup Halbfinalen. Mein persönliches Highlight dieses Rugby-Wochenende am Freitagabend. Carcassonne gegen Montauban. Beziehungsweise Montauban gegen Carcassonne. das Abstiegsfinale, wie es schon sehr gerne genannt wird, was es eigentlich nur bedingt ist, weil wenn Montauban gewinnt, ist Carcassonne abgestiegen. Wenn Carcassonne gewinnt, haben wir nochmal einen spannenden letzten Spieltag. Aber ja, das ist mein persönliches Highlight, wobei es natürlich schwer ist für mich, da unparteiisch zu bleiben. Wobei eigentlich nicht, weil Carcassonne ist ja immer so dieses, ich meine ja so zwiegespalten. Auf der einen Seite spielen da einige bekannte Gesichter oder mir bekannte Gesichter, ein paar Leute, die ich noch gut kenne aus Namorne. Auf der anderen Seite ist es ja dann doch so ein kleines bisschen Lokalrivale. Ja, mein persönliches Highlight am Wochenende in jedem Fall. Ich freue mich darauf, nächste Woche mit euch drüber zu reden. Dienstag wird es wieder, ich denke mal, dass wir Dienstag wieder hochladen. In jedem Fall freue ich mich darauf. Und bis dahin wünsche ich euch ein schönes Wochenende, ein schönes langes Wochenende. Und wir hören uns. Bis dahin in jedem Fall viel Spaß und tschüss.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral. Alles super.